Der Podcast.
Folge 188, der Jahresrückblick 2025, Teil 1.
Hallihallo und herzlich willkommen. Ich wünsche euch, falls ihr die Folge aktuell hört, frohe Weihnachten bald zu haben, liebe FreundInnen, Hörenden, liebe Podcaster, Podcast, ja, auf jeden Fall ist es Jahresrückblick. Das Jahr ist vorbei und ich glaube, niemand ist böse darum und wir haben alle die Hoffnung, dass das Jahr 2026 besser wird. Das werden wir sehen. Jetzt begrüße ich erstmal den Jahresrückblickenden Nummer 2, Nummer 1 eigentlich hier in diesem Podcast aus Berlin, den Kabarettisten Tilman Lucke. Grüß dich, Tilman.
Grüß dich, Sebastian Hengstmann, der Thomas Gottschalk dieses Podcasts, der einfach vor sich hin erzählt, wenn ihm nichts mehr einfällt.
Du bist ja auch die einzige Frau, die ich jemals ernst genommen habe.
So, ja, wir haben uns jetzt ein Riesenprojekt vorgenommen. Die nächsten 5 Folgen werden wir euch das Jahr 2025 nahe bringen, falls ihr es nicht bewusst erlebt habt. Wir nicht einfach so willkürlich, sondern wir haben uns natürlich ein Alphabet vorgenommen, haben uns auch diesmal wieder für das Lateinische entschieden, ja.
Genau, wir hätten ja auch das Kyrillische nehmen können. Da wäre ich bei Chacha bei dir ja sehr interessiert gewesen. Weil es gibt, mir fällt auch nur ein Wort ein, das mit Chacha anfängt.
Oder das, ja?
Das welche? Ist Chadrik und das heißt so viel wie Schwalbe. Das ist ein Weihnachtslied. Also es ist eigentlich kein Weihnachtslied, es geht um eine Schwalbe, die über ein Grundstück fliegt und der Dame sagt, dass sie bald den Namen ihres Herrn, aber es ist irgendwie da-da-da-di, da-da-da-di, da-da-da-di und das hat Disney irgendwann mal zu einem Weihnachtslied umkomponiert.
Okay. Das ist eigentlich kein Weihnachtslied. Man könnte auch das Unosa Alphabet nehmen und was fällt dir dann bei ein?
Irgendwas Betrunkenes.
Ja. Catcalling ist verboten seit diesem Jahr.
In Deutschland auch?
Na, soll oder nicht seit, aber es ist jetzt geplant.
Also eigentlich habe ich, ja genau, also es ist noch nicht verboten, weil ich habe da gerade in meinem aktuellen Programm was drüber drin, da muss ich da nochmal recherchieren.
Kommt also nun zum Jahresrückblick. Da müssen dann die USA ihre Sprache anpassen.
Ah, okay. Gut, kommen wir zum Jahresrückblick. Es war ein Scheißjahr, das muss man wirklich sagen, aber das waren die anderen Jahre ja auch. Insofern nimmt sich da nicht viel. Wir können vielleicht am Ende der 5. Folge nochmal über unsere persönliches Feedback, also Sicht auf das Jahr 2025 reden. Aber jetzt wollen wir erstmal in medias res gehen. Ja. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, wir haben uns ja beim letzten Jahresrückblick jeder 5 Fragen gestellt, was wohl in diesem Jahr 2025 passieren wird. Und wir werden pro Folge jeweils eine Frage auflösen. Und weil wir richtig krasse Typen sind, werden wir uns auch wieder eine neue Frage stellen, was das Jahr 2026 betrifft. Beginnen werden wir mit dem Buchstaben A oder wollen wir erstmal eine Folge? Das machen wir zum Schluss, ja?
Machen wir zum Schluss.
Genau. Dann beginnen wir mit, ja, ich würde sagen, wir fangen einfach vorne an, oder?
Ja.
Das wäre ja irgendwie krass. Ich meine, wir könnten auch mittendrin anfangen, aber dann verlieren wir irgendwann die Übersicht. Buchstabe A. Tilman, was war dein Buchstabe A des Jahres 2025?
Buchstabe A, da habe ich einen Namen und zwar den Nachnamen Ali mit Vornamen Musab Al. Also Musab Al Ali, den wirst du jetzt nicht kennen.
Der Name, also sagen wir mal so, die heißen ja eh alle gleich.
So?
Nein,
aber das ist ein toller Typ. Der ist jetzt Gesundheitsminister in Syrien und das ist ein Deutscher. Also tatsächlich Erfolgsgeschichte, Flüchtling, Medizinausbildung in Deutschland, deutsche Staatsbürgerschaft und Rückkehr und Gesundheit.
Das, was die ganzen Rechten immer fordern.
Ja, als ich gelesen habe, ein Deutscher ist Gesundheitsminister in Syrien, habe ich gedacht, jetzt schläfert der Lauterbach auch noch die Syrer ein. Nein, es ist tatsächlich Musab Al-Ali und das macht mich als Deutscher auch richtig stolz, muss ich sagen. Wir Deutsche bauen jetzt das Gesundheitssystem in Syrien auf. Das heißt, da werden jetzt für die syrischen Gesundheitsämter natürlich sofort Faxgeräte angeschafft.
Krass.
Und die elektronische Patientenakte kommt ab 2040 dann.
Genau. Aber nicht in Deutschland.
Nein, erstmal in Syrien.
Genau. Gut, ich habe tatsächlich Arbeitslosigkeit, weil das ist ein Thema, wo ich dachte, dass ich nie wieder drüber reden muss. Aber wir haben es im Jahr 2025 das erste Mal seit 15 Jahren geschafft, dass die Arbeitslosenquote wieder auf über, also die, nicht die Quote, sondern die Anzahl der Arbeitslosen in Deutschland wieder auf über 3 Millionen geklettert ist. Ja, wir haben ja eigentlich gedacht, mit dem großen Wirtschaftswunder der 2010er Jahre ist das Thema Arbeitslosigkeit erledigt. Da redet nie wieder einer drüber. Die können die Arbeitsämter abschaffen, die Agenturen für Arbeit. Ja, durch den Fachkräftemangel. Das heißt, wir haben sowohl mehr als 3 Millionen Arbeitslose, im Moment glaube ich gerade wieder nicht, aber hatten wir zumindest zwischendurch mal. Und trotzdem haben wir Fachkräftemangel. Das ist ja erstaunlich. Das kriegt nur Deutschland hin. Also ich bin da fast ein bisschen stolz drauf. Weil früher im Kabarett, naja, wenn du früher im Kabarett nicht weiter wusstest, worüber hast du geredet? Über die ganzen Arbeitslosen.
Ja.
Und die gibt's ja nicht mehr. Also gibt's noch, aber
Naja, und darüber, dass eben damals bei der Einführung von Hartz IV, dass die so schlecht behandelt würden und dass es also sozusagen, dass die Politik gegen die oder Teile der Politik gegen die Arbeitslosen hetzt. Und das mag ja damals sogar so gewesen sein. Damals gab es viele, die halt unverschuldet arbeitslos waren und das ist heute weit weniger. Also ein großer Teil dieser 3 Millionen wollen eben diese Fachkräfteplätze nicht ausfüllen, die man bräuchte, sondern überlegen sich.
Komme ich auch bei einem anderen Punkt nochmal drauf. Also müssen wir vielleicht. Also
lass mich raten, bei B?
Nein. Okay. Könnte man drüber reden, aber ich habe das nicht im Punkt, also wie das so gekippt ist in der öffentlichen Wahrnehmung. Dann lass uns doch gleich zu B kommen. Ich glaube, mehr gibt das Thema jetzt auch nicht her.
Ja. B, da ist mein B ist Bohrbahn. Was sagt dir das?
Du hättest doch einfach nur Bahn nehmen können, aber okay. Weiß ich nicht. Ja, Bahn halt. Bahn ist ja immer ein Thema. Ich weiß nicht, was du jetzt meinst.
Nein, es gibt tatsächlich eine Videocomedy mit 6 ganzen Teilen von ein paar Minuten mit in der Hauptrolle Anke Engelke.
Da wird mir auf YouTube ab und zu mal reingespielt und dann überspringe ich das, weil mich das nicht interessiert.
Das? Du bist ja kein Bahnfahrer. Ich bin Bahnfahrer und mich interessiert es insofern auch nicht, beziehungsweise ich finde es scheiße, muss ich ehrlich sagen. Alle sagen, oh, ist ja geil, ja, witzig, Humor. Aber ehrlich gesagt, stell mir vor, Humor. Also wir.
Frag mich mal, ob ich das gesehen habe.
nein, das ist ja deine Frage immer. Nein, so. Aber Humor. So, stell dir mal vor, du hast jetzt ein Haus und jetzt ist Winter. Da ist irgendwie Schnee und Eis und dann sagst du, nee, heute verzichte ich mal auf Räumen oder Streuen. So, dann setzt du dich ans Fenster mit einem schönen Bierchen und guckst einfach die Passanten zu. Und dann wird vielleicht einer da stolpern. Und dann wirst du lachen. So, ist das jetzt Humor oder nicht? Also du bist quasi schuld daran. Ja,
natürlich. Und außerdem, woher weißt du das? Habe ich dir das erzählt?
Nein, aber du bist schuld daran, dass derjenige einen Nachteil hat.
Also das heißt, die Bahn macht eine Comedy darüber, was ihre eigenen Scheißprobleme sind.
Ja.
Das macht die Bahn selber.
Ja, also das ist ja, stell dir mal vor, man hat eine Behinderung oder man ist vielleicht Magdeburger wie du und macht sich dann eben darüber lustig. Das ist ja Humor im eigentlichen Sinne. Humor heißt selbst, also selbst über sich lachen.
Genau.
Und die Bahn lacht natürlich darüber.
Über ihre Kunden.
Beziehungsweise darüber, dass es den Kunden scheiße geht und darüber, dass das nicht verbessert wird. Also es ist ganz, ganz, und das ist auch immer, also wenn dann erzählt wird, zum Beispiel Markus Söder habe Humor oder was weiß ich, das ist einfach falsch, weil alles, was diese Leute sagen, geht immer auf Kosten derer, auf Kosten anderer, gegen andere oder über andere, über das Missgeschick oder über Nachteile anderer. Und da muss man dann wirklich sagen, das ist Thema verfehlt. Ich habe mein Paradebeispiel zum Thema Nicht-Humor, habe ich vielleicht vor vielen Jahren hier auch schon mal erzählt, mit Matthias Reuter zusammen bin ich mal aufgetreten, Musikkabarettist aus Nordrhein-Westfalen, und der hat ein Lied über das nordrhein-westfälische Abitur gesungen, was ja nicht so beliebt ist, wo man am Schluss quasi nicht rechnen kann, und das ist die Pointe.
Ist schon sehr beliebt, aber nur bei den Abiturienten, weil man da sehr schnell durchkommt.
Ja, genau, und die Pointe war halt, dass zum Beispiel der damalige Berliner Flughafenchef Engelbert Lütke-Dahl drum auch NRW-Abitur hätte und deswegen der Flughafen nicht fertig wurde. So. Und dann war das Programm aus, wir gingen dann quasi ab und hinter uns rannte so ein kleiner untersetzter Typ, so ganz unscheinbar, das könnte auch einer aus dem Kegelclub sein, so, der rannte uns hinterher und sagte, ah, oh, geiles Programm, ich habe so gelacht, ich habe auch ein NRW-Abitur und das passt, denn ich bin der Aufsichtsratsvorsitzende des Flughafens.
Wow.
Das war so ein brandenburgischer Staatssekretär damals. Also früher waren Wovereit und Platzek das noch persönlich. Und dann haben sie gemerkt, damit kann man keinen Ruhm ernten.
Ja, ja, genau.
Dann musste das der Typ machen. Und also das stimmte sogar. Also, und der fand es so lustig, dass also in seinem Namen so viel Geld verpulvert wird. Und das ist eben für mich diese Kategorie, das mag. Also ehrlich gesagt, ich kann selbst über diese Witze, die da, also selbst wenn dieses Setting jetzt nicht wäre, dass die Falschen quasi lachen, könnte ich über diese Sachen, die in der Bahn passieren, auch nicht mehr lachen, weil es ist wirklich, das kann vielleicht jemand drüber lachen, der da seltener mitfährt, sondern das ist Alltag. Das ist alles ausgelutscht und deswegen muss ich sagen, da ist das Sondervermögen Bahn, was wir ja auch, oder Infrastruktur, was wir ja seit diesem Jahr auch haben, sehr schlecht angelegt in dieser Werbekampagne, wo unser aller Geld doppelt mit reinfließt. Also einerseits das Konzerngeld, andererseits das Sondervermögen.
Findest du die B BVG-Werbung dann wenigstens lustig? Weil die sind ja auch immer so wahnsinnig selbstironisch.
Ja, aber da hat es nichts zu tun mit den Mängeln, die sozusagen, also das Wichtigste ist halt die Pünktlichkeit, ja. Und die BVG macht ja nie Witze über die eigene Unpünktlichkeit. Da ist es auch weniger tragisch, weil natürlich da kommt dann
ständig
halt
was Neues kommt.
Genau, 10 U-Bahnen in einer Stunde, ja. Merkt man gar nicht, dass man eigentlich in der U-Bahn sitzt, die vor einer Stunde gekommen wäre. Sondern da geht es eher um Lifestyle, um das, was man so in der U-Bahn erlebt. Also das ist schon auch eher
gut. Jetzt haben wir was gemacht, was mit dem Kamerad eigentlich auch total, was das Gegenteil von up-to-date, out-to-date ist.
Ja.
Nämlich über die Bahn reden. Okay, reden wir jetzt über was noch Schlimmeres. Mein B ist natürlich Bass. Bärbel Bass. Weil da ist so viel B drin, das wollte ich einfach haben. Weißt du, Bärbel Bass. Verdiente Bundestagspräsidentin der letzten Legislaturperiode, jetzt unverdiente Arbeitsministerin und noch unverdientere SPD-Vorsitzende. Ich habe, als die Bärbel Bass damals, quasi zu meiner Vorsitzenden gewählt haben, habe ich so gedacht, ja, schön. Und jetzt? Also Bärbel Bas wurde ja so gehypt, weil sie ja auch aus der Arbeiterschaft kommt und weil sie sich selber hochgearbeitet hat. Und jetzt ist sie Arbeitsministerin und
ja. Das ist eine, also können wir sagen, politisch eine der großen Enttäuschungen des Jahres, muss man sagen. Weil,
definitiv.
Weil sie ist eben, sie hat diese zwei Jobs und sie füllt eben zurzeit nur einen dieser Jobs aus, nämlich SPD-Vorsitzende, und sagt dann sowas wie, ja, diese scheiß Arbeitgeber, die haben mich ausgelacht und jetzt wissen wir, gegen wen wir kämpfen müssen. Also so. Das ist ein Rachefeldzug, muss man, also das ist wirklich tiefster Populismus.
Ja. Und wir wissen ja aus Zeiten der Ampelkoalition, dass es unglaublich nützlich ist, sein Ministeramt zu vernachlässigen und lieber Parteivorsitzender zu sein. Aber zu dem Thema komme ich noch bei G.
Ja, also nicht nur der von dir jetzt angesprochene Christian Lindner, sondern das war früher auch immer schon so. Seehofer, der sozusagen der erfolgloseste Minister, der gleichzeitig Parteivorsitzender war, war ja Oskar Lafontaine, der für eine Millisekunde Finanzminister gleichzeitig war.
Wollte ich gerade sagen, der hat es aber auch begriffen und hat es dann ganz schnell sein gelassen. Ja. Und zwar alles.
Ja, aber wobei, er war Finanzminister in eigentlich dem wichtigsten Moment der deutschen Nachkriegsgeschichte überhaupt, ja. Nämlich Silvester 98, 99, die Einführung des Euros als sozusagen als Zählwährung, als Buchgeld, wo man in Frankfurt am Main zusammensaß, die Finanzminister und Notenbankchefs und feierten und alles wird toll. Und dann wurden an diesem Tag wurden ja die Wechselkurse festgelegt, dauerhaft für immer, was ja dann zu den bekannten Themen führte, dass in Griechenland die Währung überbewertet, also eigentlich der Euro überbewertet war und in Deutschland unterbewertet. Aber okay, und da war schickte Lafontaine seinen etwas niedrangigeren Kabinettskollegen Werner Müller, Wirtschaftsminister, hin.
Nicht mal Genosse.
Genau, parteilos. Und der wurde dann von Journalisten gefragt, sie vertreten ja hier nur den Finanzminister. Und dann musste der irgendwie sagen, ja, Deutschland ist aber durch mich trotzdem nicht unwürdig vertreten.
So.
Also, ehrlich gesagt doch, aber durch Lafontaine wäre es auch schlecht vertreten. Also das war eine üble Zeit, aber eben zum Glück nur 5 Monate.
So, und kommen wir zum C.
Das C, das ist bei mir das Wort Cottbus, das dir auch vertraut ist.
Ja, ich liebe Cottbus.
Ja, und also jetzt darfst du kurz andeuten, warum ich das hier im Jahresrückblick habe.
Cottbus. Achso, weil dieses Jahr das letzte Kabarettfestival Eidenfelle war? Nein.
Doch. Genau, ja. Also
das ist ja
auch der Ort, wo wir uns kennengelernt haben. Ich weiß gar nicht, wo wir uns zuallererst, in Aschersleben haben wir uns kennengelernt, bei dem anderen Festival. Aber genau. so richtig mega, so diese Freundschaft haben wir dann über die Jahre in Cottbus immer geschlossen und zelebriert.
Man muss das vielleicht ganz kurz nochmal erklären. Es gab seit 1996 gab es in Cottbus ein Studentenkabarettfestival, an dem, also ich seit 2006 mit meinem Bruder zusammen, du seit 2008 dann teilgenommen haben. Und das war immer wie Klassenfahrt. Ich nenne auch sämtliche Kabarettisten unserer Couleur, nenne ich Generation Cottbus. Das ist für mich so, also so Leute wie zum Beispiel Andi Sauerwein, Zärtlichkeiten mit Freunden, Schwarze Grütze, das ist für mich alles Generation Cottbus.
Gut.
Ja. Und das war dieses Jahr leider zum letzten Mal, weil der es gemacht hat, der Klops der Klöpse, der liebe Andreas Gaber, grüße dich, auch wenn das immer eine Teamarbeit war, aber ohne den ging halt nichts. Der ist halt aus privaten Gründen gesagt, er geht jetzt auch bald in Rente und hat gesagt, ich mach's nicht mehr. Ja. Jetzt wird immer mal noch überlegt, ob man das irgendwie noch zurückholt.
Ja, es gab auch zusätzliche Gründe. Also,
ja, gibt's ja immer.
Es war ja ein Studentenkabarettfestival oder wie er es immer nannte, Kabarettfestival der Studiosi.
Genau.
Und dann dachten manche, oh, Studiosus, ja, da verreise ich auch gern mit. Also nein, also das war, und diese Studenten, das weiß ich noch, als wir da neu waren bei dem Festival, da war ein großer Teil des Publikums, ja, dort eingeschriebene Studenten, die sich dafür interessiert haben. Das war in den letzten Jahren, musste man die mit der Lupe suchen. Gut, die BTU Cottbus-Senftenberg, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass es ein seltsames Wort ist, die Brandenburgisch-Technische Universität, also sozusagen nicht die Naturwissenschaftlich-Technische, sondern die Brandenburgisch-Technische.
Und dann kommt noch was hinzu, das ist eine der wenigen, wo sie die Hochschule, also die Fachhochschule mit der Universität zusammengelegt haben, was an sich, also wer sich sowas ausdenkt, hätte ich ausrasten können, weil da ist das Prinzip Universität und Fachhochschule sind was bildungstechnisch komplett anderes. Mhm. Das eine ist eine Forschungseinrichtung, das andere ist eine Ausbildungsstätte. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, die haben es einfach zusammengelegt. Man denkt, naja, das sind die dann nach dem Abitur hingehen, so, weißt du, so. Hätten sie eigentlich die Berufsschulen gleich auch noch mit dazu nehmen können.
Jeder, der eine Brille trägt, geht da halt hin. So.
Genau.
Und ja, also, und dass die viele eben ausländische naturwissenschaftliche Studenten haben, denen jetzt das deutsche Kabarett jetzt wenig sagt, das kommt noch dazu, aber auch die es interessieren könnte, sind da eben auch nicht mehr. Und das ist vielleicht ein Grund, warum es eben eigentlich de facto kein Studentenkabarett mehr war. Mhm. Und dann gab es ja immer dieses schöne Hotel Lindner, wo der Deal war, ja, bei uns ist im Januar sowieso alles frei, alle Zimmer frei, ja, dann könnt ihr da euer Festival, das war ja ein Hauptgrund, warum das überhaupt im Januar war.
Genau,
weil es eine saure Zeit war. Und dann kann man da eben durch gute Preise dann da die Künstler unterbringen. Und genau diese Kette Lindner machte ja parallel zum Namensgeber Christian Lindner Ende 2024 Konkurs. Genau. Also das ist jetzt
ist es aber
dumm gewesen, sodass wir dann in das letzte Festival sogar in einem anderen Hotel untergebracht waren. Was aber zwar weniger Standard hatte, aber teurer war und so weiter. Das sind alles so Faktoren, die dann sozusagen nicht dazu führen, dass das attraktiver wird, also gegen diese Widrigkeiten des Festivals weiterzuführen.
Genau. Und das ist jetzt irgendeine Kette, die das früher eigentlich mal gebaut hatte, die hat es jetzt wieder übernommen. Ich habe den Namen vergessen.
So eine DDR-Kette, Interhotel oder was?
Nee, aber das hat mir jemand, den aus Cottbus, den ich sehr gut kenne, hat mir das erzählt. Ist auch völlig. Grüße an Benny Hanschke an der Stelle. Mein C, du wirst es kaum glauben. Das C? Passt wieder nicht ganz, aber ich muss es irgendwie reinquengeln. Denk dir mal den Anfang weg. Also nur crazy habe ich. Also eigentlich das crazy, aber das hätte ich bei D nehmen müssen, da habe ich aber was anderes. Also habe ich crazy, also das Jugendwort des Jahres. Also da gibt es ja mehrere Gründe, warum man sich darüber aufregen kann. Also ich persönlich bin ja der Meinung, das Jugendwort des Jahres wird eigentlich nur noch ausgekoren, damit Susanne Daubner in der Tagesschau was Lustiges vorlesen kann.
Wobei sie ja jetzt auch wieder Gaststar war bei Zoomania 2 als Nachrichten.
Ja, also, stimmt, habe ich.
Genau, Nachrichtensprecherin. Also die hat schon, ich glaube, die hat schon grundsätzlich zu tun, das ist in Ordnung. Aber also
wobei die eigentlich in Rente ist und ich glaube, sie haben sie nur für das Unwort des Jahres wieder zurückgeholt.
Nein,
oder so
die
ähnlich.
Ist nicht in Rente.
Sicher?
Die hat damals ganz jung angefangen, die ist noch lange nicht in Rente.
Okay. Ja, das ist crazy, das finde ich erstmal, weil es ist ja kein Wort, das ist nicht mal ein Satz, weil es fehlt was?
Das Prädikat.
So, ja. Und jetzt mitnominiert war ja noch Checkst du? Da ist wenigstens ein Prädikat drin, aber auch das ist kein Wort, sondern auch ein Satz. Das einzige Wort, was wirklich als Wort nominiert war und was ich hätte durchgehen lassen, wäre Gunen gewesen.
So,
das weiß
Sebastian,
wieder keiner, was das ist.
Genau,
das habe ich aber schon mal in einer anderen Podcast-Folge erklärt.
Genau, wir lassen es jetzt hier auch dabei.
Gut, dann kommen wir zum D.
D. Da habe ich den schönen Namen Delling. Vorname Gerhard.
Oh, Gerhard so, Delling.
Also das war für mich wirklich, also
Tillmann ist ja selten sauer, außer wenn ich was sage. Aber wenn ihr jemand mal wirklich ranten hören wollt, dann hört euch vor 10 Folgen war das, glaube ich, wo Tillmann Lucke am Ende des Podcasts komplett ausgerastet. Ich musste hinterher meinen Bildschirm abwischen. Erklär doch bitte nochmal.
Ja, also Gerhard Delling ist sozusagen zu neuer Berühmtheit gekommen. Es hat ihm wohl nicht gereicht, pensionierter Fernsehmoderator zu sein. Jetzt ist er auch noch Lebensgefährte einer Kindesentführerin und auch Beihelfer, wie man juristisch dann auch sagt. Also der dachte, ach, jetzt mache ich es mir nochmal gemütlich in der Hamburger High Society. Die ist ja wirklich auch, die Hamburger High Society ist ja fast so appetitlich wie die Münchner oder der Kölner Klüngel. Also das sind so ganz spezielle Gestalten, wie zum Beispiel der ehemalige BND-Chef Hanning, der da auch geholfen hat bei der Entführung oder beim Auskundschaften oder beim sozusagen den Ex-Mann von Frau Block mit Dreck bewerfen.
Genau.
Dann auch vor allem Wolfgang Kubicki ist auch befreundet mit Familie Block. Und da muss man wirklich sagen, wenn jemand mit Wolfgang Kubicki befreundet ist, dann hat die Gegenseite automatisch recht. Ich glaube, das steht auch so im deutschen Strafgesetzbuch.
Genau.
Der ist wirklich so unappetitlich, da sagt selbst die Fledermaus in Wuhan, nee, dem will ich jetzt doch nicht die Hand geben. Und ich fange mal von vorne an, also es ging vor ziemlich genau 2 Jahren, Silvester 23, wurde also der Ex-Mann von Frau Block, der inzwischen in Dänemark lebt, von Entführern von so einer Entführungsfirma niedergeschlagen, während er gerade beim Feuerwerk war mit seinen 2 Kindern. Die dann entführt wurden nach Deutschland. Und da gab es tatsächlich einen Sorgerechtsstreit, wo sozusagen die dänische Familienjustiz ein bisschen anderer Auffassung war als die deutsche. Da gab es tatsächlich verschiedene Auffassungen. Aber die Kinder dann zu entführen, ist halt tatsächlich doch ein bisschen eigenmächtig, sagen wir so. Also das war und seitdem, und das Tolle war, die Mutter von Christina Block, die ja Juniorchefin dieses Blockhauses ist, wo man denkt, ja super, der Gastronomie in Deutschland geht es zwar schlecht, aber denen muss es so gut gehen, dass also jeder Cent, der da verdient wird, in ihren guten Zweck fließt, also in die organisierte Kriminalität. Und ihre Mutter war ein halbes Jahr vorher gestorben. Und das ist ja toll. Jede Angeklagte weiß, ach cool, da ist jemand gestorben. Ja, was machen wir denn da mit dem Andenken dieser Verstorbenen? Ja, dann hat wahrscheinlich die Mutter den Auftrag für die Entführung gegeben. Und es ist ja auch sehr, sehr plausibel, dass die Entführer dann sagen, Mensch, jetzt ist unsere Auftraggeberin gestorben und das Geld haben wir auch noch nicht. Ach, wir machen das jetzt trotzdem. Das ist doch eine ehrliche Familie. Die gibt uns das Geld bestimmt hinterher trotzdem. Also es ist alles sehr hanebüchen. Es ist Wahnsinn, diesen Prozess in der Presse zu verfolgen. Es gibt auch einen interessanten, also wenn man jetzt einen Podcast-Tipp hätte, die haben einen Podcast, es gibt, oder nicht die, sondern es gibt einen Podcast, der sich also wöchentlich mit diesem Fall auseinandersetzt. Es ist Wahnsinn und Gerhard Delling, ich meine, der Delling kann ja froh sein, dass Günter Netzer nicht Kronzeuge ist, denn sonst gäbe es sowieso lebenslänglich.
Auf jeden Fall. Aber er würde gleich wieder die Rechte davon an irgendwen anderen verhökern.
Ja, immerhin. Also, aber er soll ja, also es ist ja, er ist ja nicht unschuldig, zumindest. Also juristisch noch ja, aber er soll ja selber beim Auskundschaften geholfen haben. Das stelle ich mir lustig vor, wie also der prominente Fernsehmoderator so an der Hausecke irgendwie steht, da dran lehnt und einen Hut auf hat und eine Brille, wo auch noch die Augenbrauen und die Nase und so ein Bart dran sind, gell? Und dann hinter einer Zeitung mit Löchern schaut, wo der Typ da. Also das ist, sollte man als Promi vielleicht sowieso nicht machen.
Ja gut, ob Gerd Delling jetzt in dem Moment wirklich prominent ist, weiß ich nicht. Aber er war es mal irgendwie.
Okay. Und das Lustige ist, das habe ich in meinem Jahresrückblick Soloprogramm auch noch rausgekramt. 1998 hat Gerd Delling in einem Hamburger Tatort mit Stöver und Brockmöller eine Nebenrolle gespielt als Journalist, der den Polizeichef, gespielt von Rolf Becker, der vor wenigen Tagen auch verstorben ist, fragt, also da ging es, in dem Fall ging es um Kindesentführungen und quasi der investigative Journalist, der da ganz kritisch nachfragt über länderübergreifende Kindesentführungen und dann muss man sagen, ja, also hat er wohl Blut geleckt im doppelten Wortsinne.
Genau. Gut, kommen wir zu meinem D. Das ist jetzt so ein bisschen, also man muss es ja so ein bisschen auseinanderklagen. Also ich habe Donbass, so. Warum habe ich Donbass? Ist jetzt kein Thema, wo man jetzt sagt, ist nur 2025. Aber diese berühmte, dieses berühmte Angebot der Amerikaner, was ja eigentlich nur ein Angebot, also Putin hat gesagt, ich höre mit dem Krieg sofort auf, wenn ich den ganzen Donbass kriege. Und zwar auch die Flächen, die ich noch nicht besetzt habe. Das heißt ja im Umkehrschluss, wenn ich marschiere irgendwo nach Polen ein, also ich mache einen Schritt über die Grenze, habe eine Waffe dabei und sage, mir gehört jetzt ganz Polen. So, ja, also das heißt ja wieder nur, dass dieses ganze Angebot völlig für den Arsch ist. Aber das ist so, für mich steht, dass Putin gesagt hat, ich will den ganzen Donbass, auch die Gebiete, die ich noch nicht erobert habe, sonst höre ich mit dem Krieg erstmal gar nicht erst auf.
Ja, also das ist halt absurd, dass wirklich seit klar ist, dass Donald Trump wieder Präsident wurde, seit über einem Jahr oder eigentlich schon vorher, immer gesagt wird, so jetzt ist der entscheidende Moment in diesem Krieg, jetzt kommt es zu Verhandlungen, jetzt ist das und das. Da gab es im August diesen seltsamen Gipfel in Alaska, wo dann 2 Tage später oder 3 Tage später die europäischen Regierungschefs mit so einer Art Panik G7 quasi dann nach Washington gefahren sind und um das alles nochmal, um Donald Trump wieder auszureden. Also immer zu denken, jetzt ist die Phase und wir haben ja zwar aufgezeichnet, aber jetzt vor ein paar Tagen war ja auch wieder so, jetzt ist die Phase und jetzt kommt dies und das und der Krieg ist bald vorbei und jetzt kommen auch Wahlen und so weiter. Also das ermüdet so und man hat auch den Überblick über diese vielen vergeblichen Versuche inzwischen total verloren. Und wer da jetzt was und verhandelt und wer, man hat manchmal, oder es war ja manchmal so, dass man als Westen oder als Ukraine mit den Amerikanern verhandelt hat über einen Frieden.
Genau.
Und das sagt ja schon alles über die Situation aus. Ja. Das ist traurig.
Genau. Und wir sind ja nicht ganz aktuell, das muss man gleich mal dazu sagen, aber ich glaube, dass bis jetzt, also bis die Folge ausgestrahlt wird, auch nichts mehr passiert. Aber Zelensky hat ja zum Beispiel angeboten, er lässt das ukrainische Volk darüber abstimmen, wo Putin gesagt hat, nee, das will ich nicht, weil die stimmen ja dagegen.
Ja, aber ich habe mir halt überlegt, das gibt ja die Forderung, ja, halt erstmal Wahlen ab und dann respektieren wir dich. Und das Gegenteil wird ja der Fall sein, denn angenommen, man würde jetzt mitten im Krieg diese Anstrengung auf sich nehmen. Es ist nicht leicht, es ist aber für einen Staat wie die Ukraine, also für Deutschland wäre es nicht zu schaffen, weil sozusagen die Faxgeräte nicht ordnungsgemäß an die Front geliefert werden könnten. Aber sozusagen, man muss in der Ukraine ja mindestens 4 Bevölkerungsgruppen mit Wahlen versorgen, mit Stimmzetteln und Urnen. Also das sind die zu Hause wohnen, dann sind es die Soldaten an der Front.
Das ist noch relativ einfach zu lösen.
Die beiden sind noch relativ einfach. Dann sind die Auslandsukrainer, also mehrere Millionen, die inzwischen irgendwo verstreut sind. Die muss man per Briefwahl oder per Botschaftswahl oder vielleicht sogar per elektronischer Wahl, wenn man sich das von Estland abgucken würde, zur Wahl bringen. Und dann eben auch die Leute, die noch, also sozusagen, wen man höchstwahrscheinlich nicht kriegen würde, wären die Leute, die entweder in den besetzten Gebieten leben oder sogar nach Russland schon entführt oder sozusagen, was auch immer wurden. Also die, und dann, also wenn angenommen würde, einigermaßen hinkriegen, irgendeine Wahl zu organisieren, dann sind die Ersten, die sagen, das lief aber nicht mit rechten Dingen an.
Die Russen.
Die Russen und das BSW und die AfD würden sagen, es war eine Fake-Wahl, alles gelogen und sozusagen noch weniger Legitimität als jetzt, wo sie sagen, die Amtszeit sowohl vom Präsident als auch vom Parlament sind ja abgelaufen, was nicht stimmt, weil die Verfassung ja genau die Verlängerung dieser Zeiten auch vorsieht.
Für im den Kriegsfall.
Ja, genau. Okay. Also das ist natürlich fürs nächste Jahr zu hoffen, dass das dann zu Ende ist, aber
man weiß
ist irgendwie nicht. Alles ganz traurig.
Okay, kommen wir zum Buchstaben E.
So, der Buchstabe E als letzter für heute, da habe ich das Wort Enteignung. Ich bin leider bin ich ja mit diesem ganzen Berliner Kosmos hier konfrontiert und hier ist für nächstes Jahr eine neue Bürgerinitiative geplant zum Thema Enteignung der großen Wohnungskonzerne und man kann davon ausgehen, dass erstens die Unterschriften ausgereichen werden, dann zweitens in der zweiten Phase brauchen wir ja mehr Unterschriften, dann ist es ja eine Bürgerinitiative, dann Bürgerbegehren und dann Volksabstimmung oder Volksentscheid. Und diese 3 Stufen werden bestimmt auch genommen. Jetzt ist natürlich das Ziel von diesen Leuten oder das Ziel jeder Bürgerinitiative ist ja, die Abstimmung auf einen Tag zu legen, wenn eine Wahl ist. Mhm. Am 20. September wird in Berlin gewählt. Der Berliner Senat hat bei früheren Wahlen immer wieder geschafft, dass man Sachen, die man eigentlich ablehnt, das Gesetz, das schaffen wir nicht und wir mit dem Argument, die letzte Wahl ging ja schief, weil da auch noch abgestimmt wurde, dann machen wir doch lieber das 6 Wochen vorher oder 6 Wochen nachher. Also es ist tatsächlich die gesetzliche Mindestabstandsfrist zwischen 2 solcher Wahlen ist 6 Wochen, sonst müsste man sie zusammenlegen und sagen, machen wir dann im November. Das kann ich mir vorstellen und das wäre in dem Fall, es ist zwar ein Trick, aber man läuft sonst wirklich Gefahr, dass es eine Mehrheit kriegt und es ist wirklich, wirklich absurd für alle Beteiligten. Also das Ziel, nur um es mal in Erinnerung zu rufen, das Ziel ist seit vielen Jahren, wir brauchen in Deutschland, vor allem in den großen Städten, mehr Wohnraum. Wie kriegt man das hin? Ach, man nimmt einfach Leuten, die Wohnungen besitzen, die weg. Dann haben wir mehr. So ist es ein bisschen wie mit den Lehrern, die Bundesländer sich gegenseitig mit Plakaten abwerben. Die Baden-Württemberger kleben überall Plakate. Hier ist es scheiße, kommt zu uns. Ja, dann haben wir mehr Lehrer in ganz Deutschland. Ist ja klar. Und so ähnlich ist es auch da. Also das ist schon mal das Dumme. Und dann kommt eben dazu, dass die Summe der Entschädigung, die ja Grundgesetz Artikel 14 lässt ja Entschädigungen zu und man muss auch nicht zwingend entschädigen zum Verkehrswert, sondern genau. Theoretisch darf man sogar zum Allgemeinwohl, also das ist der einzige Grund, warum man überhaupt entschädigen darf, aber dürfte der Staat
enteignen, um zu entschädigen.
Genau, so rum. Aber theoretisch dürfte man sogar entschädigen zu einem ganz symbolischen Euro. Das wäre erlaubt. Das wäre natürlich dem Rechtsstaat hier oder dem Ansehen des Rechtsstaats nicht besonders und auch des Wirtschaftsstandards nicht besonders zuträglich.
Warte jetzt, mal, bis Heidi Reicheneck hier Bundeskanzlerin ist.
Genau, die würde dann sagen, nee, da machen wir minus, minus einen Euro. Ihr müsst uns noch einen symbolischen Euro bezahlen.
Genau.
Und dann noch was dafür bezahlen, dass wir euch am Leben lassen. So ungefähr.
Und das Allerschlimmste, muss ich dazu sagen, finde ich ja noch, dass dadurch ja auch nicht mehr gebaut wird. Das kommt ja auch noch dazu.
Das kommt auch noch dazu. Also gebaut wird in Berlin absolut gar nichts, ja?
Ja.
Weil dann immer...
Wo
dann
kommt auch?
Das gibt es schon. Also nennt sich Nachverdichtung. Es gibt eine Menge Parkplätze, die zum Beispiel zu so Hochhäusern gehören. Da könnte man natürlich da sagen, okay, wir wollen eigentlich auch perspektivisch weniger Autos in der Stadt haben. Da können wir jetzt sagen...
wo soll ich denn parken?
Also die... Und
in
vor allem,
Brandenburg oder was?
Wenn man eine Umfrage machen würde zwischen denen, die sagen, die Mieten sollen weniger werden, am liebsten will ich gar nicht bezahlen, und zwischen denen, die sagen, soll nichts, kein einziges Haus hier neu gebaut werden in der ganzen Stadt, das sind dieselben. Oder es gab ja 2014 die Volksabstimmung über den über die Randbebauung, also rentlichste Randbebauung des Flughafengeländes Tempelhof. Der Park war nie in Gefahr, sondern es ging immer nur um die Randbebauung und die wurde mit großer Mehrheit abgelehnt. Er hatte auch damit zu tun, dass der Senat auch da sozusagen böse Tricks gemacht hat, um das zu diskreditieren. Das war auch, sie haben sich ziemlich dumm angestellt, aber jedenfalls, das sind auch dieselben, die sagen, die Mieten sind zu teuer, aber es darf eben nichts gebaut werden. Naja, also das ist das eine Problem. Und das andere ist eben dieses mit dem, ach ja, diese scheiß Konzerne, die sollen, also angedacht ist in dem Gesetzentwurf 40-60% des Verkehrswerts und die Abzahlung soll über 100 Jahre gestreckt werden. Und ich habe gedacht, nee, ich mache das jetzt mal, das ist eigentlich eine tolle Sache, weil ich das morgen beim Bäcker ausprobiere. Ich kaufe dafür 2 Euro ein, dann sagt der Bäcker 2 Euro und dann sage ich, falsch.
40-60%.
Ja, ich bin großzügig und zahle 1 Euro und hier hast du schon mal 1 Cent und nächstes Jahr komme ich wieder, zahle den 2. Cent und so weiter. Und dann, wenn du in 100 Jahren noch nicht Konkurs angemeldet hast, kriegst du dann den vollen Euro in 100 Jahren.
Gut, muss man sehen. Ja.
So, was hast du bei E?
Ich habe Energiewende.
Ja.
Weil wir ja offensichtlich in diesem Jahr eine komplette Rolle rückwärts gemacht haben. Also das Verbrenner aus wird wahrscheinlich in Brüssel kippen, vermutlich, man weiß es nicht. Wir werden bald wieder Atomkraftwerke bauen, also jedes Land für sich, überall da, wo die AfD an die Macht kommt, werden wieder Atomkraftwerke gebaut werden. Wir brauchen dringend wieder Gas aus Russland, weswegen ja auch der Putin, also alles das, was wir also notwendiger, wissenschaftlich, vernünftiger Art und Weise uns versucht haben, in den letzten 10, 15 Jahren hier aufzubauen. Man darf ja bitte nicht vergessen, dass das Verbrenner aus in der EU bis 2035 mit den Stimmen der Konservativen damals im Europäischen Parlament verabschiedet wurde. Also das ist ja, das war ja keine Ökodiktatur, die das gemacht hat, sondern und jetzt machen wir wieder eine schöne Rolle rückwärts. Bin ich mal sehr gespannt.
Ja, oder wer weiß, was mit dem Kohle aus in Brandenburg und Sachsen
stimmt.
ist.
Stimmt.
Also 2038.
Unter meinem Haus fällt mir gerade ein, liegt auch noch salzhaltige Braunkohle.
Willst du da etwa teuer enteignet werden, Sebastian?
Ja, vielleicht. Vielleicht, man weiß es nicht.
Es ist wirklich traurig. Und die, also Katharina Reiche, wenn man sich mal ein Interview anguckt, das ist unser Wirtschafts...
Ich will bloß nochmal, du hast ja so schnell gesprochen, ich sprich den Namen nochmal aus.
Katharina Reiche.
So, weil ich nämlich ausrasten könnte, wenn jemand Katharina Reiche sagt. Weil Till Reiners hat jetzt gerade in seiner letzten Happy Hour, hat ja einen Rant auf Katharina Reiche, inhaltlich völlig berechtigt, aber immer auf Katharina Reiche.
Ja.
Und ich krieg dann Schmerzen. Die heißt Katharina, dafür kann keiner was. Aber guck da, das ist ein scheiß Buchstabe, aber guckt wenigstens hin.
Ja, also wenn man sich mal ein, die hat ihm kurz nach Amtsantritt ein Interview gegeben, der Tagesthemen-Moderator. Moderatorin Jessie Wellmer, und das ist wirklich, also da muss man sagen, auf der nach oben offenen Thomas de Maizière-Skala für Robotik ist das schon nicht mehr messbar. Die ist wirklich, also diese Phrasenabsonderung und dieses, dieses, vielleicht hat sie ihr Gehirn kryo konservieren lassen mit eigener Kälte. Also die ist unfassbar, ja, im doppelten Sinn. Naja, so.
Gut. Okay, dann übergebe ich jetzt an dich, weil die Regie übernimmst du jetzt, weil du die ganzen, ich weiß überhaupt nicht mehr, was letztes Jahr war. Ich habe es irgendwo stehen, aber ich hatte auch keinen Bock, das zu suchen.
Ja, wir haben uns gegenseitig Prognosefragen gestellt und lösen jetzt in dieser Folge die ersten beiden auf. Genau. Wir fragten uns nach dem FDP-Ergebnis bei der Bundestagswahl. Da hast du auf 4,5% getippt und ich habe 6% getippt. Da lagst du natürlich näher dran, die Lösung 4,3, also du kriegst einen Punkt.
Genau. Was hast du gefragt?
Ich habe gefragt, wer wird Bundestagspräsident oder Bundestagspräsidentin?
Ja, was habe ich gesagt?
Du hast Röttgen gesagt und ich habe Spahn gesagt. Beide mussten irgendwie weg und es traf dann aber die dritte, die weg musste.
Also ich würde sagen, von der Unsympathie-Art her würde ich dir den Punkt geben.
Genau, die beiden sind ja sozusagen irgendwie siamesische Zwillinge der Unfähigkeit, kann man.
Genau. Während ja Norbert Röttgen ja, also ich wäre jetzt sympathisch, ist jetzt auch ein großes Wort, aber es ist zumindest das, was man in der CDU immer noch am ehesten akzeptieren kann.
Ja, aber er ist ja nicht so, also dieses jemand muss weg, das kann ja eigentlich immer nur dann jemanden treffen, wenn jemand schon sehr mächtig ist. Und der Röttgen war halt immer abgemeldet. Der hatte unter Merz nie irgendeine Chance und deswegen ist sozusagen, der Posten des Bundestagspräsidenten verschenkt, wenn man ihn ihm geben würde.
Stimmt, weil er noch so, ganz andere Leute entsorgen
muss. So funktioniert Machtdenken und Machtlogik. Das ist eben, deswegen habe ich halt Spahn gesagt und wir hatten ja schon mal spekuliert, beim nächsten Koalitionskrach vielleicht schafft Merz irgendwie die Möglichkeit, ihn loszuwerden durch eine herbeigerufene Niederlage. Das kann ja vielleicht sogar sein.
Genau.
So, dann frage ich dich mal, was willst denn du von mir wissen bezüglich des nächsten Jahres?
Also wir haben ja 5 Wahlen nächstes Jahr und ich frage dich jetzt, aus wie vielen Landtagen wird die SPD rausfliegen?
Oh, das ist natürlich eine gemeine Frage, also vor allem gegenüber der SPD. Sagen wir mal so.
Es gibt eigentlich effektiv nur einen Landtag, wo die Chance wirklich besteht, aber.
Nämlich Sachsen-Anhalt, wo sie schon einstellig?
6% laut der letzten. 6%.
Umfrage, ja, aber bei der letzten Wahl waren 8. sie da auch. 8, ja. Das, in Baden-Württemberg liegen sie auch bei, glaube ich, 10 oder unter 10.
Also 10 habe ich die letzte Umfrage nicht gesehen.
Da ist aber diese Wählerbasis sozusagen etwas
stabil
bei unter 10. Also ich glaube,
die 6% sind eigentlich auch stabil, aber die Wahl ist erst in 10 Monaten. Und ich weiß nicht, wie viel bis dahin schon biologisch, egal. Also du verstehst, was ich meine.
Ja, und das Pech ist halt, die Partei regiert halt im Bund. Sodass man, wenn das schlecht läuft, dann kann man sagen, die wählen wir jetzt auch nicht mehr. Und Mecklenburg-Vorpommern, anderes Land, nur da ist die SPD halt führende Kraft bisher gewesen und deswegen wird sie da bestimmt ja auch abstürzen, aber eben nicht unter 5, klar. Berlin sind die Parteien ja unter sich relativ stabil in so einer Marge zwischen 10% und 25%.
Genau.
Gibt es ja diese 5 Parteien außer der FDP, die alle dieses Ergebnis wahrscheinlich kriegen. Und deswegen wird es da auch bleiben. Und dann übrig bleibt noch Rheinland-Pfalz, wo sie auch führend sind.
Genau.
Und da ist die Chance noch am besten, diese Führungsposition zu verteidigen, aber sieht auch danach aus, dass Gordon Schnieder, der Bruder des, Bruder des Verkehrsministers, hoffentlich hat er keinen Staatsbesuch nach China, dann ist nämlich...
Oh, ernsthaft?
Bitte.
Alter, hallo! Falls ihr den Gag jetzt nicht verstanden habt, habt ihr alles richtig gemacht in eurem Leben. Ja, du sagst keinen, oder?
Ich sag was anderes als du. Sag mal du.
Naja, ich hätte jetzt, wenn du keinen gesagt hättest, hätte ich einen gesagt, dann sage ich jetzt mal keinen, in der Hoffnung, dass sie in Sachsen-Anhalt drin bleiben.
Okay, dann sage ich, dass sie in Sachsen-Anhalt rausfliegen. Also ein Landtag wird die SPD verlassen müssen.
Okay. Was ja, glaube ich, mit einem politischen Erdbeben gleich käme, glaube ich. Also,
es ist ähnlich wie 2024 die Linkspartei, die in Brandenburg zum ersten Mal, allerdings nur in Ostdeutschland, zum ersten Mal aus einem Landtag rausgefallen ist.
Genau.
Das war ja Ähnliches. Die FDP ist ja eh eine Fahrstuhlpartei und die Grünen teilweise auch, aber die CDU, CSU ist ja auch noch nie irgendwo rausgefallen. Ja.
Genau.
So, dann möchte ich dich fragen, welche Stadt wird für die deutsche Olympia-Bewerbung ausgewählt werden?
Warte, was steht dabei? Berlin, München und?
und Hamburg und dann noch ein Konglomerat, was sich Rhein-Ruhr nennt, wo man nicht mal weiß, wer da jetzt führend auf dem Zettel steht, also Essen oder Köln sind da vorne mit dabei. Aber die müssen selber noch entscheiden. In Dreien, also in München gab es ja schon die Abstimmung, zumindest will die Bevölkerung das nicht ablehnen. In Hamburg und Rhein-Ruhr wird dann im April abgestimmt. In Berlin verzichten sie wohlweislich auf eine Volksabstimmung.
Ja, also von der Logik her wäre es Berlin, und wenn es überhaupt eine, also es wird ja auf jeden Fall eine von den Vieren sozusagen, die sich dann bewirbt, um dann international durchzufallen. Also die meisten Chancen hätte Berlin, das ist meine Meinung. Vielleicht München, ich sag mal Berlin.
Dann sage ich München. Ja, München ist, hat eben, ja, also man wünscht es natürlich diesen ich spreche den Namen jetzt nicht aus, also man wünscht es ihm nicht, dass er noch mal so einen Prestigegewinn hat mit seiner Bayern-Tümelei. Das wär, ist einfach, ja, also vielleicht kommen wir später nochmal im
Jahresrückblick auf. Ich auch nicht. Obwohl, naja, schlimmer kann es nicht werden, oder?
Da kann sich zumindest kein wurstfressender Populist damit irgendwie das auf die Fahne schreiben.
Warte mal die Landtagswahl ab.
Wird er dann auch regierender Bürgermeister in Berlin?
Wir wissen es nicht.
Gut. Wir wissen es nicht.
Das war Folge 1 unseres Jahresrückblicks. Normalerweise sage ich jetzt immer an, schreibt. Ist jetzt Quatsch, weil wir uns jetzt die nächsten 4 Folgen auch nicht hören. Das mache ich dann am Ende der letzten Folge. Darum vielen Dank, Tilman. Und im Prinzip kann ich dir jetzt schon frohe Weihnachten wünschen.
Ja, frohe Weihnachten, Sebastian.
Ja, bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.